So, da sind wir wieder, Folge 220. Und ich habe gleich ein kleines Einstiegsthema, Tim, wenn du ready bist.
Ich bin immer ready.
Ich mache ja gerade so Nakiri, ne? Mache ich ja nicht oft. Jetzt aber für den Kunden habe ich jetzt auch letzte Woche angefangen. Damast von Albert und Andy. Und soweit alles gut, ne? Funktioniert gut mit dem Koffeingriff und so. Hat alles super hingehauen. Und dann habe ich heute das Handstanding angefangen und dann dachte ich mir, so Scheiße, hat jetzt viel mehr Fläche als bei einer normalen Klinge. Weil es ja einfach nur ein Rechteck, ne? Oh, das merkst halt schon extrem. Extrem, wie viel Oberfläche da mehr ist zum Finishen, aber ich habe jetzt eine Seite fertig. Und dann geht es morgen an die zweite Seite und dann ist der Auftrag jetzt auch noch abgehakt, bevor es an die tatsächlichen Messemesser geht. Aber das ist echt crazy. Das ist halt wieder so ein typisches Ding. Du fängst an mit dem Headset, und denkst so, boah, das dauert ja bestimmt 2 Stunden oder so. Und dann ist tatsächlich nach so 40 Minuten war ich bei 800. Und dann, ja, ich meine, wenn es normaler Damast ist, geht es dann schon relativ schnell. Man hat ja auch mit der Zeit so eine seine Technik entwickelt, wie man das so macht. Aber ich habe Bock, da habe ich auch viele positives Feedback bekommen auf Instagram, weil ich, wie gesagt, Nakiri ja nicht oft poste. Viele fanden es sehr geil. Ich bin gar nicht so warm geworden bis jetzt mit der Form. Ich habe es vielleicht zwei, drei gemacht oder so in meiner Laufbahn. Aber das Feeling in der Hand ist schon ganz nice, glaube ich. Ich müsste, vielleicht teste ich es mal kurz, bevor ich es dann verkaufe, wie sich das so handhabt in der Küche. Aber ja, ist halt ein anderes Schnittgefühl, glaube ich, als so eine eher bauchige Klinge. Keine Ahnung.
Ich habe tatsächlich auch keins in der Küche.
Siehst du?
Vielleicht wird es ja mal Zeit.
Ja, vielleicht. Also ich habe schon mal beim EDC habe ich schon mal so eine Sheepfoot-Klinge ausprobiert. Ein Prototyp, also Sheepfoot, für die wohl nicht wissen, was es ist, das ist praktisch ähnlich wie Nakiri, also eine ganz gerade Klinge ohne Bauch oder so, oder nicht so wie die Droppoint. Und dann geht halt der Klingenrücken, je nachdem, wie man das gestaltet hat, direkt von unten zieht sie dann hoch. Aber damit werde ich gar nicht warm, weil da hast du ja gar keine Spitze oder eher schwierig, das im Alltag irgendwie, hatte ich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, das im Alltag gut einsetzen zu können. Deswegen hat mich das dann nicht so interessiert, aber jetzt so in der Küche mit so einem kleinen Radius vorne dran, könnte schon ganz gut funktionieren, ja. Aber ich habe dir da auch ja genau das geschrieben, dass sich die Klinge ein bisschen verzogen hat beim Harten. Aber hat auch alles gut funktioniert mit Clamp-Tempo und noch genug Material gehabt zum Fertigschleifen und so. Aber da denkst du dir halt schon immer kurz, gell? Scheiße, ich habe nur das eine Stück Damast und so und dann müsste ich das nochmal von vorne anfangen und oh, bitte nicht, bitte nicht. Das ist immer relativ stressig, aber ging.
Ja, Clamp-Temper ist irgendwie, also bei mir funktioniert es halt auch einfach so gut immer.
Ja. Das ist schon eine gute Strategie. Also, ich habe dann Klemmtemper und den Richthammer mit der Kugel vorne drin. Das habe ich beides benutzt. Habe es einigermaßen gut hingekriegt. Aber du hast im Hinterkopf immer, wenn es jetzt Klick macht oder so, gell, und die Klinge abbricht oder so, keine Ahnung. Aber ja, hat funktioniert, hat keine Risse. Von dem her ganz cool, genau. Ja, ansonsten war Kleinzeug, bisschen. Ich habe von dem Restaurant, von dem Koch, habe ich Messer geschickt gekriegt zum Schleifen, zum Nachschleifen. Die habe ich heute nachgeschliffen. Und dann dachte ich mir so, boah, wo waren denn die vorher beim Nachschleifen? Weil das waren so richtige grobe Schleifmarken, ne? So, es sah aus wie so, es gibt ja da so von, oft haben die in ihrer Küche so Industrieschleifmaschinen oder so, von Dick oder sowas, gibt es da, glaube ich, so Maschinen, keine Ahnung. In der Metzgerei ja auch oft. Und da wird
im
natürlich,
besten Fall haben sie eine Tormek, aber ich glaube, die ist da noch nicht so angekommen.
Schwierig, ja. Ist auf jeden Fall nicht nach einer Tormek aus, ist ja eher nach einem, nach einem groben Band aus oder so, keine Ahnung. Aber das hat auch ganz gut funktioniert, habe ich heute wieder eingepackt und zurückgeschickt. Auch immer so ein Ding, ne, wie dann nachgeschliffene Messer einpackst zum Zurückschicken. Habe ich dann auch irgendwie so einen Karton im Keller gefunden, die dann in Papier eingewickelt und dann zur Post gebracht und nur eine Nachricht geschrieben, wie viel mit Versand das kostet und so. Wir haben natürlich vorher so einen Preis pro Klinge ausgemacht und dann hat es auch funktioniert. Aber das war schon witzig, ne, dass man dann einfach, also das hatte ich jetzt eigentlich auch das erste Mal, glaube ich, dass mir Leute Messer zum Nachschleifen schicken direkt. Und das war aus Österreich, ne? Das Paket.
Das ist, ja, das ist eine wichtige Info.
Ja.
Das ist ja ein Stück. Stimmt.
Ja, ich habe, aber was? Ich habe dann so eine Adresse bekommen zum Zurückschicken. Ganz interessant. Und zwar, warte, D-A-Pax. Und das ist so ein Dienstleister, der wo irgendwie zwischen Deutschland und Österreich Pakete hin und her transferiert.
Ach, krass.
Warte mal, ich habe es hier eingegeben. DA-Pax ist
ist nicht zwischen nur Deutschland und Schweiz und so kenne ich das, aber dass sich das auch für Österreich lohnt, wusste ich nicht.
Ja, wir bringen Ihre Bestellung aus Deutschland nach Kufstein, Innsbruck oder Wien. Und Sie sparen dabei Ihre deutsche Lieferadresse mit Transport nach Österreich. Das hatte ich, habe ich auch noch nie. Also,
ja, witzig.
Gut, dann zahle ich praktisch nur den Transport innerhalb Deutschlands, weil Österreich wäre ja gleich 15
doppelt
Euro.
So teuer.
Ja, 15.
Minimum.
Und das ist schon ganz interessant, fand ich. Ne? Weil er hat mir einmal die normale Adresse geschickt und dann kam noch einen Tag später die mit dem DA-Pax und ich so, hä, ist das jetzt ein Copy-Paste-Fehler oder was ist das, ne? Und habe ich erstmal gegoogelt, ich so, okay, krass, gibt's tatsächlich. Schon cool. Ja. Genau, ansonsten, du hattest ja noch ein Thema, wo du mir schon vor 2-3 Wochen, glaube ich, geschrieben hast, gell, mal morgens im Handy. Habe ich dann auch recherchiert. Das ist auch crazy, wie das da abgelaufen ist.
Ich meine, wir sind jetzt natürlich schon wieder ein bisschen zu spät zur Party.
Ja.
Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, es geht um Bark River Knives. Richtig, gell?
Ja.
Ja. Es ist ja auch eigentlich so ein Messergebiet, in dem ich mich nicht bewege. Ich habe ja auch keine Ahnung, was da überhaupt so gibt. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass die teilweise, also so um die $400 kosten, die Messer, also wirklich richtig teuer sind. Weil es ist ja, glaube ich, eher so diese Outdoor-Messer-EDC-Szene.
Ja.
Und halt eine sehr etablierte Firma gewesen in den USA, die jetzt im März, ist auch schon fast ein Monat her, dicht gemacht hat. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, da kam raus, also es ging so ein bisschen langsam vor sich hin, ne, aber es kam halt stückchenweise raus, dass da das nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Und relativ schnell wurde dann auch klar, dass Messer einfach in China als Klingen gekauft wurden und dann in den USA gerebrandet wurden sozusagen. Also es wurden tatsächlich wohl fast fertige Messer gekauft aus einem billigen China-Stahl, der wohl ähnlich 440C ist. Und
die wurden dann umgeschliffen in den USA und gerebrandet als Made in USA und CPM 154, glaube ich, oder so.
Ja,
also ein High-End-Stahl. Und das Ganze kam halt ans Licht und da kam dann auch recht schnell ein offizielles Statement und eben, ja, die Ankündigung, dass die Firma geschlossen wurde. Und die, ich nenne es jetzt mal Begründung, dass das Ganze nur gemacht wurde, um die Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können und das nur bestimmte Modelle und eine kleine Stückzahl betrifft und so weiter und so fort.
Mhm.
Ist natürlich schon eine krasse Nummer. Also ich meine, es ist halt einfach Betrug natürlich, weil man ja einfach einen billigen Stahl, billiges Messer, billige Rohlinge nimmt und die als High-End-Messer verkauft. Wie gesagt, in einem Preissegment von $400 ist das schon natürlich eine Ansage. Insgesamt, hatte ich jetzt gelesen, hat Bark River Knives über 1 Million Messer produziert. Das ist auch schon echt heftig. In den letzten 20 Jahren wohl. Also da geht es auch um ein bisschen andere Stückzahlen generell. Aber ja, ich bin da drüber gestolpert über Reddit. Da war eigentlich der erste Post, wo das, ich weiß gar nicht mehr, wer diesen ersten Leak gemacht hat, ein ehemaliger Mitarbeiter oder so, der schon gesagt hat, da steckt nicht der Stahl drin, der draufsteht. Und dann habe ich das bei Reddit so ein bisschen verfolgt. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen reingelesen, aber es soll ja scheinbar auch so sein, dass der Mike Stewart auch in der Vergangenheit schon ein bisschen Zwinkelzwonk gemacht hat mit verschiedenen Unternehmen. Also es war jetzt nicht so seine erste Insolvenz war es wohl auch nicht und auch nicht das erste Mal, dass es nicht ganz rechtens zuging. Aber so viel zu dem Background, was ich interessant finde und was ich gedacht hatte, was ich mal ansprechen wollte im Podcast, ist genau diese Thematik. Da gab es jetzt seit, was weiß ich, wie langer Zeit, ich meine, ganz genau haben sie es, glaube ich, selber nicht gesagt, gab es Messer, die einen High-End-Stahl drin hatten. Und es ist jetzt erst, also die einen High-End-Stahl drin haben hätten sollen, aber ihn nicht drin hatten. Und es ist jetzt erst aufgefallen. Und es gab wohl ein, zwei Leute, die auch YouTube-Videos darüber gemacht haben, dass irgendwie der Stahl rostet, obwohl er ja rostfrei sein sollte und so Sachen. Und irgendwie Magna Cut oder irgendwie so Sachen haben da auch eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall fand ich das interessant, dass das so lange nicht aufgefallen ist. Und da habe ich mich gefragt, ist es vielleicht wirklich so, dass normaler Nutzer die Vorteile von einem High-End-Stahl einfach nicht merkt?
Ja, guter Punkt.
Ich finde das eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil ich sehe da halt große Parallelen zu meinem mittlerweile zweiten Hobby. Gerade wenn man ans Rennradfahren denkt, dann gibt es da auch sehr, sehr viel Bling-Bling und es gibt sehr, sehr viel, ich muss das Allerteuerste haben, aber ob das wirklich besser ist, interessiert eigentlich überhaupt nicht. Es interessiert nur, dass es teurer und besser ist. Es interessiert nicht, ob es dir auch eine bessere Performance bietet. Und das fand ich ganz lustig, da diese Parallele zu sehen, weil für mich kommt es so ein bisschen rüber wie, naja, ich will halt den CPM haben, weil der Stahl ist gerade im Trend und der ist super gut und guck dir hier die ganzen Tests an und der ist der Allertollste.
Mhm.
Aber am Ende liegt das Messer entweder eh nur in der Vitrine oder ich merke es beim Benutzen überhaupt nicht, weil ich mich halt nicht hinsetze und 2 Stunden lang Pappkartons zerschneide, sondern weil ich das halt einfach im Wald mal benutze und das da halt gar nicht so auffällt.
Ja, das ist ja, im EDC ist es ja ein riesiges Thema, ne, Stelle. Es ist ja unfassbar. Ja. Ich bin ja auch schon da so ein, zwei Jahre drin und auch in Konversationen kriegst du es auch immer mit oder in dem in EDC-Podcast oder so, dass halt bei manchen Leuten da O1 oder so ein ja, so ein Standardstahl in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie die Bezeichnungen auch im Roche-Trägen-Bereich, dass das, das 2CV oder so, gibt es ja auch, gell, 2CV-Stahl, glaube ich, das ja dann, das bei vielen dann schon nicht mehr ausreichend, wo ich mir dann immer denke, an was, also an welchen Kriterien legst du das für dich fest, weil du kannst, also natürlich gibt es Unterschiede zwischen Stilen, ne? Aber ich glaube, keiner hockt sich hin und schneidet so und so viel Pappe und vergleicht es mit einem anderen Messer oder so. Ich meine, es kommt ja auch so viele Faktoren auch drauf an, gell? Gut, klar, das eine wird vielleicht schneller stumpf, aber ist das eine dann so geschliffen wie das andere von der Schneidphase her oder von der Geometrie her? Das sind so viele Faktoren und es gibt wirklich da ganz schön viele Leute, die wo sich da richtig hardcore drauf versteifen, dass es Magna Cut sein muss oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Hochleistungsstahl oder so. Aber das ist auch, ich bin da auch nicht davon über, also das merkt, normaler Mensch merkt, glaube ich, keinen Unterschied, ob es ein ABL ist oder ein M390 oder sowas oder so, keine Ahnung, oder irgendwas
in der Richtung. Ich würde auch so weit gehen und sagen, normaler Mensch merkt auch nicht den Unterschied zwischen O1, O2 und Apex Ultra.
Ja, würde ich auch sagen. Also, selbst wir brauchen ja irgendein Gerät, wo uns die Härte sagt oder so, oder keine Ahnung. Ja. Natürlich, wenn du mit dem Zeug umgehst und einer Bandschleife und so, dann machst du natürlich schon Unterschiede, gell? Gerade wie Apex oder Apex im Vergleich zu O1 am Bandschleife ist natürlich eine komplett andere Nummer, aber optisch oder nachher in der Küche kann ein O1 auch genauso gut lange halten wie ein Apex natürlich. Kommt auch mal drauf an, wie du schleifst oder was du damit machst, ne?
Das ist natürlich das jetzt, viele provokative Hot Takes, aber ja, das ist natürlich auch meine Absicht jetzt hier gerade. Weil ich bin tatsächlich halt auch der Meinung, also natürlich ist der Apex Ultra ein guter Stahl, das wissen wir alle, aber brauchst du das als Normalo? Ich würde halt sagen, nein. Und so sage ich das auch meinen Kunden. Ich sage halt auch, wenn du das Beste vom Besten willst, kein Problem, dann mache ich dir ein Apex-Messer. Das ist gar kein Ding. Aber brauchst du es? Das musst du selber wissen. Weil ich bin der Meinung, die meisten Leute spüren es nicht. Und vor allem die Leute, die jetzt nicht so in der Messerbubble drin sind und vielleicht das erste handgemachte Küchenmesser kriegen von mir, die spüren den Unterschied meiner Meinung nach sowieso nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da sagt, also klar, der Unterschied zwischen einem IKEA-Messer und einem Apex-Messer, das ist logisch, aber dieser Sprung wäre ja genauso groß, wenn du einen einfacheren Stahl nehmen würdest, meiner Meinung nach, weil da geht es halt auch extrem viel um den Schliff natürlich. Mhm. Und solche Geschichten. Und ich sage auch immer noch, es sind so viele Leute dabei, also bei mir auf jeden Fall würde ich sagen, der Großteil der Leute, von den Kunden her, im Kurs, ist schwieriger einzuschätzen. Ja, wobei vielleicht auch 50-50 Leute, die sich halt null mit Schärfen beschäftigen. Mhm. Und wenn du dich nicht mit Schärfen beschäftigst, da weiß ich sowieso, wie die Messer nach einem Jahr performen.
Ja, klar.
Und da hilft dir auch ein High-End-Stahl nicht, weil wenn du das Ding halt ein Jahr lang quer übers Brett ziehst, dann ist es halt auch so stumpf. Sind jetzt hier meine 5 Cents, oder wie man schön sagt.
Ja, ist auch so.
Und ich fand es einfach lustig, weil irgendwie hat es niemand gemerkt, erst als es ein Mitarbeiter geleakt hat.
Ja.
Ist es eigentlich rausgekommen, dass das totaler, vor allem 440C, das ist ein totaler Billigstahl. Das ist ja jetzt wirklich Industriestandard für rostfreien Stahl. Das ist ja jetzt nichts Krasses. Ne? Also wir reden jetzt hier wirklich von dem unteren Ende und dem oberen Ende. Das ist schon so fast ungefähr, ne? würde ich jetzt behaupten. Laut Mike Stewart waren die Ställe wohl sehr vergleichbar in Edge Retention und Härte und so, aber ich weiß nicht, wenn ich mir die zwei Ställe angucke, glaube ich da nicht wirklich dran. Ich habe mich zumindest früher, als ich mal mich ein bisschen mit Edelstahl beschäftigt habe, was ich da so nehmen könnte für Küchenmesser, bin ich natürlich auch über den 440C gestolpert und ich glaube auch in dem Buch von Laren Thomas habe ich dazu auch nochmal nachgelesen und so wie er mir zumindest in Erinnerung geblieben ist, ist es halt wirklich der Basic Edelstahl. Das ist ja, glaube ich, auch so eigentlich der günstigste, den du kriegst, wenn du den jetzt so in unseren Abmaßen kaufen willst. Und ja, heißt natürlich von vornherein auch nicht, dass der direkt schlecht ist, weil er wird ja millionenfach genutzt auf der ganzen Welt. Aber ich denke mir, dass er wahrscheinlich schon deutlich unterschiedlich sein müsste vom Gefühl her wie ein High-End-Stahl.
Ja, ja.
Und ja, vielleicht ist die ganze Bubble doch auch mehr Bling-Bling und der Tollste sein wollen und weniger faktenbasiert.
Ja, schon.
So, das war jetzt mein kurzer Triggerpunkt hier. Einmal kurz.
Sag mal deine E-Mail-Adresse noch, damit die Leute dir schreiben.
Beschwerden alle an Ben schicken, bitte.
Genau.
Nein, fand ich nur interessant zu diskutieren.
Es ist echt so. Es ist vielleicht, also es ist in der EDC-Szene auch ein großes Thema, dieses Stahlthema.
Ja.
Wie gesagt, aber ich habe ja auch viel mit Leuten dann oder zu tun, die wo dann Oppo 1 dann wirklich auch gut ist und ich so, ja, das ist halt ein Werkzeugstahl. Ich meine, das ist das langt einem völlig aus, wenn man da jetzt keine irgendwie verdeckte Operation im Nahen Osten durchführt oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber es ist gut, dass du es zur Sprache gebracht hast. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, beim Fahrrad, da kannst du ja auch Geld rein schmeißen.
Ja, das Gleiche.
Ja, also, ja,
da gibt es ja noch viel mehr Stellschrauben, wie nur die Klinge oder den Anschliff oder das Griffmaterial. Da gibt es ja so viele Sachen. Du brauchst genau das und es muss natürlich Vollcarbon sein.
Natürlich.
Und du brauchst so und so breite Reifen, weil alles andere taugt nichts. Ne? Und das ist ja, es ist wahrscheinlich in jedem Hobby irgendwo so, ne? Du hast irgendwo diese Bubble, die sich so komplett gegenseitig hochpusht. Und irgendwann ist man vom Mindset halt echt so, dass man sagt, naja, ich brauche das, weil der Rest taugt nichts. Dabei ist es ja eigentlich total übertrieben.
Natürlich.
Ich merke das halt wirklich genauso, weißt du? Du bist dann halt irgendwann, wenn du halt den ganzen Tag nichts anderes hörst, dann bist du irgendwann auch so, ja, nee, also ich brauche jetzt schon das und das, weil entweder kaufe ich mir halt das Gescheite oder ich habe halt irgendeinen Kack.
Mhm.
Anstatt halt realistisch ranzugehen und zu sagen, naja, also ich bin halt auch im Hobbybereich unterwegs und auf den Sport bezogen jetzt kein Profi, wo das wirklich einen spürbaren Unterschied machen würde.
Ja.
Aber es ist halt dieses typische Haben-Wollen.
Ja, natürlich.
Und ich fand es ganz interessant, wie einer im Messerforum auch geschrieben hatte, ist es wirklich, also geht es wirklich um diese Eckdaten mit welchen Stahl habe ich, wie ist die Klingengeometrie, wenn man in so einem Luxussegment unterwegs ist, oder geht es eher um das Gefühl,
das man bei dieser Marke hat.
Jo.
Dass, ne, dass du sagst, du kaufst halt eigentlich eher auch so ein bisschen nach Emotionen.
Ja, das ist.
Und das ist immer natürlich voll verständlich, dass das so
ja,
ist.
Ja, klar, ja, klar.
Ne? Also, natürlich ist es auch immer ein extrem emotionales Ding, weil man bewegt sich da halt wirklich in Preiskategorien, wo man sich halt nicht jede Woche ein Messer kauft, sondern wo man vielleicht lange drauf spart oder womit man sich ausgiebig beschäftigt vorher, weil es eben teuer ist und sich vielleicht Tests durchliest und alles Mögliche. Aber dann halt am Ende des Tages vielleicht doch einfach wegen der Bindung zur Marke oder zum Produkt kauft.
Ja, schon. Ich meine, wir sind ja auch in einer gewissen Weise eine Marke, ne? Jeder von uns. Oder ja, jeder Messermacher. Ja. Und der eine hat einen Sohn-Vibe, der andere Sohn-Vibe oder so. Oder, keine Ahnung, ein Huber oder ein, weiß ich nicht, ein Camon oder so. Ja, ein Camon. Das ist natürlich, wobei Camon ja immer sagt, also auch die Meinung hat, dass er ja eigentlich das Messer von der Person eher trennt, also dass die Kunden eigentlich bei ihm eher das Produkt kaufen also eher das Produkt an sich kaufen anstelle von er halt als ja, Person
und so. Das ist ja totaler Quatsch, oder? Also leg doch mal am Stand neben dem Carbon ein gleiches Messer hin, was die Hälfte kostet.
Ja.
Die würden trotzdem das Carbon kaufen.
Ja, natürlich.
Das kannst du mir nicht erzählen.
Es ist schon crazy, ja, was sich da immer so ein Hype einfach drüber bildet, ne?
Und es ist halt auch, ich hau hier richtig
heute. Ich sehe schon, wir kriegen richtig aufs Maul, wenn die Folge
ich würde auch behaupten, dass die allermeisten Leute ein Messer eher nach der Optik kaufen würden, als nach der Performance. Mach mal ein richtig hässliches Messer aus einem krassen Stahl mit einer krassen Geometrie. Ich sag dir, die Leute kaufen trotzdem eher eins, das schöner aussieht.
Das stimmt.
Ich würde behaupten, dass die meisten Leute eher einen Wert auf Optik legen, als auf die Geometrie oder den Stahl oder so.
Ich meine, das heißt ja überall in den ganzen, das heißt bei Autos, das heißt bei Fahrrädern, das heißt bei allem, ist ja dann erstmal das Auge natürlich entscheidend, ne? Was dann unter der Haube ist oder was dann natürlich auf dem Schnellbrett los ist, das ist natürlich für die meisten.
Das kommt dann im zweiten Teil erst. Ne? Genau, du musst halt erstmal, es muss dir erstmal gefallen und dann beschäftigst du dich damit. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, mit dem Stahl finde ich es jetzt scheiße und dann kaufst du es nicht. Aber wie gesagt, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, wenn du richtig hässliches Scheißmesser machst, was keinen Stahl hat, zählt trotzdem zuerst die Optik und dann die Performance.
Doch, bin ich auch absolut deiner Meinung.
Zumindest auch in dem Segment, wo wir uns jetzt befinden, wenn man jetzt an andere Messer denkt, Thema irgendwie Gastronomie oder so, da ist es ja weniger das Emotionale, da ist es halt das Arbeitsgerät, das sieht halt aus, wie es halt aussieht, so fett
das aus. Das ist deine andere Nummer. Da hast du dann dein blaues Messer mit dem blauen Griff.
Ja, genau.
Das Gelbe für das. Das ist was komplett anderes, ne? Aber es kommt schon viel drauf an, wie du, beziehungsweise was du da präsentierst. Ja. Das sehe ich genauso. Viele Hot Takes heute. Das ist krass. Ich habe übrigens, bevor ich es vergesse, noch eine E-Mail bekommen zum Thema letzte Woche mit dem, oder wo hatten wir das? Mit dem Hohlschliff und dem Messen?
Das war letzte Folge, ja.
Ja, genau. Ja. Ich lese mal kurz vor. Hallo zusammen, gestern habe ich euren Podcast gehört und habe mir gedacht, dass ihr eventuell Interesse daran haben könntet. Das funktioniert natürlich theoretisch nur, wenn man die Hohlkehle jedes Mal genau an derselben Stelle erwischt. einfach gewünschte Tiefe oder gewünschte Breite eintippen. Und dann sieht man, wie breit tief es theoretisch wird. Also der hat mir praktisch eine, Excel-Datei geschickt mit der Rechnung, ne? Durchmesser Kontaktdraht, Radius Kontaktdraht, Tiefe der Hohlkehle, Höhe der Hohlkehle, wo du dann alles eingeben kannst und dann wird dann dein Ding errechnet praktisch. Die Höhe der Hohlkehle und da sagt er gleichzeitig die Tiefe der Hohlkehle. Also vielen Dank an den Rudolf Maurer für die Info.
Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe auch zurückgeschrieben, was ich mir
dann gedacht habe. Ach, du bist ja damit drin.
Ja, klar, ich habe die doch auch bekommen.
Sehe ich es gerade im, hier, wie heißt es, im CC.
Ja. Nee, weil, was ich mir auch gedacht habe, ist, ja, da hätte ich auch früher mal drauf kommen können, weil das ist ja quasi das gleiche Prinzip, was ich nutze, wenn ich den Wellenschliff schleife. Mhm. Beim Wellenschliff sage ich ja auch immer, ich reiß mir nur an, wie tief ich die Welle schleife und die Breite ergibt sich immer automatisch. Wenn du gleich tief schleifst, schleifst du immer gleich breit und natürlich ist es da das gleiche Prinzip, ne?
Jo.
Das Gute ist, jetzt habe ich die Excel auf dem Handy, das heißt, ich kann die auch in der Werkstatt mal rauspacken und mal ausprobieren. Was ich mir nur gedacht habe, ich muss dann ordentlich schleifen, weil ich habe es jetzt zumindest bei einem Messer so gemacht, dass mein Kontaktdraht eigentlich ein Ticken zu klein für die Klinghöhe war. Und dann habe ich die Hohlkehle ein bisschen größer geschliffen, nach Gefühl.
Mhm.
Und dann funktioniert das natürlich nicht mehr ganz exakt.
Nee. Ja, ja.
Aber
so ungefähr ein Anhaltspunkt kann man dann
ungefähr. Für das Ungefähre ist es schon gut. Und ich meine, es kommt ja auch nicht auf 0,1 oder 0,2 Millimeter an. Es kommt nur darauf an, ob du 0,1 Millimeter oder drunter hast.
Ja, das stimmt, stimmt. Das stimmt.
Dementsprechend, werde ich das auf jeden Fall mal testen. Das ist sehr, sehr clevere Lösung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist ja auch genau das gleiche Prinzip wie 90-Grad-Senker. 2 mm tief macht eine 4er Senkung oder so, ne? Das ist ja durch die 90 Grad. Es steht es ja im direkten 1:2-Verhältnis.
Ah, okay.
Ja, ja. Ja, so läuft die Nummer. Ja, aber da nochmal vielen Dank für den Hinweis. Immer gern gesehen, wenn man da ein bisschen Feedback kriegt zum Podcast, dann weiß man, dass Leute den tatsächlich hören. Aber
hören so und sich sogar dabei noch, oh sorry, jetzt bin ich ans Mikro richtig gestoßen, und sich sogar noch Gedanken machen.
Ja, genau. Ich habe, das Nakiri hat auch nur 2,5 oder so dicke Stahl, der Maststahl, und das ist natürlich schon auch interessant, ne, auf die Länge dann gibt es natürlich auch ein interessantes, leichtes Gewicht zusammen dann, ne, weil das ist ja praktisch nicht so viel und dann noch schön ausschleifen und hat es auch eine perfekte Balance mit dem, wir haben erst ausgemacht, dass wir African Blackwood nehmen, also hier
Ebenholz.
Ebenholz, genau, so heißt es umgangssprachlich. Und dann habe ich aber noch schwarze Hainbuche gefunden, schwarze stabilisierte Hainbuche. Dann habe ich dann ein Foto geschickt und ich so, guck mal, das ist auch ziemlich schwarz und einheitliche Maserung und so. Dann hat er gesagt, so Kunde, okay.
Ist ja quasi dieses nachgeahmte Ebenholz von Nova Woods sozusagen.
Genau, ja.
Weil es ja wirklich auch so tief schwarz und fast keine sichtbare Maserung.
Das stimmt. Also das hat sich auch super verarbeiten lassen. Ich habe jetzt einen roten Mittelstück reingepackt. Kommt auch ganz gut im Kontrast, finde ich, nachher auch mit dem Damast wahrscheinlich. Aber hat auch einen guten Balance Point, ne? Trotz der doch recht eckigen Klinge.
Ja.
Und dem Griff, der jetzt nicht allzu schwer ist, aber kannst halt viel, da der Griff halt nach hinten immer schön breit wird, hast du noch mal ein bisschen mehr Material hinten dran, was natürlich im Schwerpunkt auch ein bisschen hilft. Ne? Aber ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Das Lustige ist, der war früher, wo ich noch in der Kirche aktiv war, war der in meiner Jugendgruppe. Ne? Das ist so crazy, wie dann manchmal die Situationen dann zusammenkommen. Und jetzt fährt er, glaube ich, im Rettungswagen eine Zeit lang Notaufnahme und jetzt im RTW. Krass, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich habe jetzt immer noch den... ich würde unbedingt mal gerne so einen 100mm Cleaver machen. Ne? So einen Chinese.
Ja.
Chinese Cleaver, hey, da hatte ich so Bock drauf, aber habe ich mir gedacht, ja, noch für die Knife oder so, denke ich mir so, ja. Bin ich eigentlich bescheuert oder was? Jetzt fange ich das auch nicht mehr an. Jetzt komme ich gerade mal so rums Eck rum.
Also ich hätte 2 Gehärtete auf der Werkbank liegen.
Okay.
Aber die haben auch noch einen langen Weg vor sich.
Oh, scheiße.
Ich weiß noch nicht, was ich mache. Also es ist wirklich Krise, mal wieder, so wie jedes Jahr. Ich glaube, ich werde das Ganze so handhaben. Ich werde Freitag eine Nachtschicht machen. Dann habe ich Samstag den Kurs. Dann mache ich morgens noch was. Dann mache ich nach dem Kurs abends noch was. Dann mache ich Sonntagmorgen was. Dann mache ich Sonntagabend was. Und dann fahre ich Montagmorgen von Speyer auf die Arbeit.
Scheiße.
Ich glaube, das ist der Plan. Und vielleicht kriege ich noch 2 fertig, habe ich mir gedacht. Oder 3. Mal gucken.
Das wäre krass.
Was so geht. Ich muss mir auf jeden Fall richtig in den Arsch treten und mal Gas geben. Ich weiß ja, dass ich es kann, wenn ich will. Ja, ja? Ich denke ja, immer, ja. In so Momenten denke ich immer wieder an das erste Klingen für gutes Messer zurück, wo ich dann das ganze Messer in 8 Stunden neu gemacht habe. In Rekordzeit. Und dann denke ich mir, naja, also ich meine, wenn ich jeden Abend 2-3 Stunden mache, also abends und morgens, 2-3 Stunden, da komme ich auch locker auf 8 Stunden zusammen vielleicht. Da muss ich ja wohl ein paar Messer geschliffen kriegen und Griffe gemacht. Griffe geht sowieso fix bei mir. Also eigentlich geht es nur um Klinge schleifen und halt Handsanding.
Ja, das ist auch das Ding bei mir.
Ja. Und dann nehme ich die halt einfach so mit und schärfe die in Frankfurt. Das ist ja kein Problem. Aber... ja. Mal schauen. Mal schauen, was alles noch wird. Ich versuche es einfach. Es wird ein hartes Wochenende, aber irgendwie will ich da jetzt auch durch. Vielleicht habe ich Glück und der Kurs, die Leute sind wieder so fit wie im letzten Kurs und wir sind einfach um 17 Uhr fertig.
Ja.
Dann kann ich die Zeit natürlich noch gut nutzen.
Ja, verstehe ich absolut, ey. Das ist aber auch so immer so ein Motivationsding auch, gell? Wenn dann die Motivation nicht ganz so da ist an den Tagen, dann ist es natürlich auch nochmal schwerer.
Ja,
das finde ich auch immer ganz, ganz schwierig. Ich habe da auch manchmal echt Probleme, ey. Dann denke ich mir so, okay, komm, ich fange einfach jetzt mal an, die vorzuschleifen, die Klingen. Und dann funktioniert es ganz gut. Und dann denke ich mir, okay, jetzt bin ich mal wieder in der Workshop, jetzt mache ich wieder nochmal eine Klinge vorschleifen. Und dann funktioniert das und dann, passt du schon, dann machst du so ein Bild im Kopf und dann habe ich ja noch eine ABL-Klinge von diesem Dreierkurs da liegen als Ersatz und denke mir so, die kann ich eigentlich auch nehmen, ne? Für einen,
ja, klar.
Und dann habe ich mir da auch so ein Konzept überlegt mit so einem, ich habe noch so einen Block von Keith Vintage Mikata da und auch mit einem lila G10 Mittelpart, wirkt, glaube ich, auch ganz nice im Kontrast und so. Und dann ist es dann immer schon ganz nice, ne? Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich will nur ein paar Inlays machen, in ein paar Griffe rein von den Messern, wo ich mache, natürlich, wenn ich schon die Chance habe. Jetzt ist ja.
Ja, klar.
Zum ersten Mal eine Messe, wo ich den Pantograph ready habe und dann müssen wir natürlich dann was liegen. Da kommt natürlich auch noch dazu, dass ich vielleicht noch einen Folder machen will zum Zeigen, nicht direkt zum Verkaufen, sondern zum Zeigen den Leuten. Das kommt natürlich auch noch dazu, ne? Und das wird echt noch eine enge Kiste. Aber was Wochenenden angeht, habe ich eigentlich bis dahin nichts Großes vor und die Wochen zwischendrin habe ich eigentlich auch genug Zeit. Nur noch ein, zwei Termine, wo ich wahrnehmen muss. Und dann kriege ich es auch hin. Aber es ist schon, natürlich ist dann immer der Alltag auch noch so ein Ding, ne? Dann verreckt die Waschmaschine, dann muss eine neue Waschmaschine holen. Letzte Woche, Donnerstagmorgen beim Mediamarkt und so. Und denkst dir, ja, fuck you, Mann, was ist denn jetzt los?
Ja.
Oh, scheiße.
Ja, kenne ich nur zu gut.
Ja. Das ist war auch so witzig. Da habe ich die dann online bestellt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will die abholen im Laden. Das ist ja so 15 Minuten weg, der Mediamarkt. Und dann sind wir da hingefahren mit Hänger. Und dann ist unten, das ist ja so ein Schlossarkaden, so ein Einkaufszentrum in Heidenheim. Mhm. Sind wir da hingefahren unten. Und dann kam gerade zu der Zeitpunkt, wo wir reingefahren sind, die Bestätigung, dass ich die abholen kann, ne, auf mein Handy. Ja, weil sonst kannst du sie ja nicht abholen. Ja. Und wir waren vorher noch Wertstoffhof und haben die alte weggebracht und so. Und dann komme ich da hin und dann schon gezahlt. Sage ich, nee. Aber dann müssen sie hoch und muss die einmal außen rumschlappen um das Einkaufszentrum. Da, zum Haupteingang muss die hoch. Zum Mediamarkt mich anstellen an die Schlange, die Waschmaschine zahlen und dann konnte ich wieder runter mit dem Wisch. Und dann hat er die irgendwo aus dem Lager geholt. Keine Ahnung, hat dann auch 10 Minuten gedauert. Und dann hat er mir die aufgeladen, geholfen sogar. Und dann habe ich die heimgefahren. Aber ich habe schon gemerkt, dass so eine neue Waschmaschine gegenüber so eine, die wo 7-8 Jahre auf dem Buckel hat, da hat sich schon was getan, weil die war bestimmt ein Drittel schwerer oder so als die alte. Das ist echt, die hat, glaube ich, 70 Kilo gewogen.
Boah. Das ist eigentlich die Entwicklung, die ich nicht erwartet hätte, dass es schwerer wird. Eigentlich denken wir doch, naja, die sparen wieder an jeder Ecke. Die werden ja immer leichter, die Dinger.
Das ist ja, wenn die schleudert, hörst du die halt nicht mehr. Die alte, die hast du, wenn du im Wohnzimmer gehockt bist, dann hast du immer noch kurz stumm gemacht und Fernseher. Ah, die läuft noch, ne? Und jetzt die ist halt so gut, da ist die so viel Masse drin, so viel Dämpfungsmasse, dass du da halt absolut gar kein Problem mehr hast. Aber das ist echt krass, 73 Kilo. Das ist brutal. Das ist echt brutal. Naja. Aber, das ist eine neue Waschmaschine, auch nice.
Du kaufst dir eine neue Waschmaschine, ich kaufe mir dann jetzt wohl bald den vierten Bandschleifer.
Ja, hast du geschrieben.
Ja, also.
Respekt.
Ich muss quasi nur noch Go sagen, sozusagen. Ich habe dem Pavel wieder eine E-Mail geschrieben, weil ich mal wieder Sonderwünsche habe, so wie immer. halt den 50x2000 mit Gehäuse.
Aha.
Ich bin wieder zurückgegangen, 50x2000. Ich habe ja meinen dritten Bandschleifer in 75er Breite geholt und ich muss sagen, ich finde es nicht so geil. Ich fand es einfach schon immer nicht so gut wie ein 50er. Weil du halt durch die größere Fläche einen viel größeren Anpressdruck brauchst.
Ja, stimmt.
Und die Bänder fühlen sich viel schneller stumpf an. Irgendwie. Okay. Also du musst es halt mit viel mehr Kraft kompensieren. Und das hat mir halt nie irgendwie so richtig zugesagt. Und abgesehen davon brauchst du halt auch einfach nochmal ein Setup Bänder. Leiter, was halt auch nervig ist. Und deshalb habe ich mir im letzten Kurs gebastelt, beziehungsweise jetzt bei Pavel bestellt, eine 50er Platte und baue mir den einfach auf 50x2000 um, weil ob die Rollen breiter sind, ist ja eigentlich egal. Mache ich halt eine 50er Platte drauf und fertig ist die Kiste so. Ne? Dann habe ich den umgebaut, dann habe ich 4 50er Schleifer mit der Option, einen 75er dran zu bauen, umzubauen. Muss ja wirklich die Platte wechseln, dann hast du wieder umgebaut. Und ja, finde ich einfacher für die Kurse, finde ich von den Schleifbändern her einfacher und ja, dann passt alles. Und den natürlich wieder mit Gehäuse und diesmal mit dem Frequenzumrichter von Pavel. Den habe ich mir jetzt mal mitbestellt. Der kostet zwar eine Stange Geld, aber der hat einen Notausknopf und das war so das, was ich mir gesagt habe, fände ich für die Kurse eigentlich ganz nett. Zum Glück wurde es noch nie gebraucht, aber was man hat, das hat man. Und ja, es gab jetzt schon oft die Diskussion, wie macht man das mit dem Notausknopf und dem FU? Man soll ja nicht einfach den Strom kappen und so weiter und so fort.
Ja.
Deswegen habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, einmal die Kiste da dranhängen. Dann hast du ihn direkt am Bandschleifer, du hast eine Box, die zu ist. Ja, ich muss nicht wieder irgendwo Kabel rumlegen. Und mir rauchen ständig die FUs ab, sondern ich gehe davon aus, dass der auch ein bisschen länger hält. Und wenn er mir gefällt, dann überlege ich mir, ob ich nochmal meine anderen drei Schleifer auch oben rüste auf den FU. Wäre natürlich cool. Aber 1.000 € für 4 FUs ist halt auch einfach eine Nummer, muss ich
Oh
echt
ja.
sagen. Das muss ich mir gut überlegen, gerade dieses Jahr, ob es mir das wert ist. Aber ja. Den teste ich jetzt mal und ja, mal schauen, wie gut es klappt. Ich bin sehr gespannt. Im Juni ist der Kurs mit den 4 Teilnehmern. Bisher denke ich mir, sollte es eigentlich gut klappen. Aber ja, in Wirklichkeit sieht man dann natürlich noch mal anders, wie das Ganze läuft.
Ja, krass. Nicht schlecht, ey. Hast du da noch Platz? Ja, gut, da hinten kriegst du noch einen rein, oder?
Ja,
Schleif.
ich hab's mir ausgemessen. Also die Holzbandsäge wird weichen müssen. Die kommt dann nach draußen.
Okay.
Dann passen auf die lange Werkbank genau 4 Bandschleifen nebeneinander, so dass man auch mit Arme ausstrecken Platz zum Schleifen hat.
Ja, klar.
Ja, das passt dann ganz gut. Es ist jetzt doch wieder, gerade in diesem Jahr, muss ich doch eigentlich mehr investieren, als ich eigentlich wollte. Also der Bandschleifer stand irgendwie schon fest, aber
Klassiker,
der
ja.
refinanziert sich ja auch durch die Kurse, die von dem Werkstattwagen habe ich, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Und das Thema Bandsäge wird halt auch immer aktueller, also Metallbandsäge. Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir sage, das refinanziert sich halt nicht so wirklich. Ja, also die Metallbandsäge, eigentlich würde ich die halt hauptsächlich benutzen, wenn ich sage, ich möchte mehr Mosaikgeschichten machen. Du hast dann halt schönere Schnitte und dünnere Schnitte. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, da muss ich erstmal viel Mosaik machen, damit sich das rentiert, dass ich einen dünneren Schnitt mit einer Metallbandsäge habe, statt Materialverlust mit dem Trennschneider. Ne?
Ja,
Eigentlich, wenn man
klar.
es sich so überlegt, ist es total bescheuert. Da muss ich ja erstmal 50 Kilo Mosaik schmieden, damit ich quasi den Preis wieder drin hätte von der Metallbandsäge, so ungefähr.
Ja,
Aber wie das.
und deine Wärmebehandlung muss halt ziemlich gut sein, was Normalisieren und so angeht, weil
Ja.
die Bänder, die
Ja,
verzeihen dir halt nichts, ne?
du musst
Das.
vorher auch nur weichglühen, richtig,
Ja,
ja.
genau, ja.
Und gerade wenn du mit dem O2 oder O1 arbeitest, die ja auch gerne mal Luft härten, musst du halt wirklich eigentlich im Härteofen weichglühen, ne? Sonst
Ja,
kannst du es
voll.
vergessen, denke ich mir. Ja, und da ist man halt schon wieder dann auch eher beim Thema haben wollen. Vor allem, wenn man dann auf Kleinanzeigen guckt und sieht, ah, guck mal hier, so eine tolle Optimum-Metallbandsäge, die
Ja,
kostet ja
klar.
jetzt nur 600 €, die ist ja neu viel teurer. Und dann redet man sich das auf einmal auch schon wieder schön, ne?
Ja.
Ja, ist natürlich Quatsch, aber das halt so ist.
Wir hatten beim alten Geschäft hatten wir so eine, das war keine Bandsäge, sondern das war eigentlich nur so eine große Bügelsäge. Kennst du die?
Ja,
Also kennst
tatsächlich
ja?
könnte ich so eine geschenkt kriegen.
Ach, krass.
Ja, weil mein Nachbar hat mal eine, also Werkstattnachbar, ich weiß nicht, ob der die aus seinem Geschäft abgegriffen hat oder so. Die steht schon jetzt auch bestimmt ein Dreivierteljahr vor seinem Tor. Da sind halt so ein, zwei Sachen irgendwie, er meinte, Dichtungsring von der Absenkung müsste man neu machen. Und die läuft halt auf 3 Phasen.
Okay.
Das heißt, ich bräuchte ein FU dafür. Die
läuft
auf 3 Phasen mit einem 380 Watt Motor.
What?
Ja, check ich auch nicht so ganz. Auf jeden Fall bräuchte ich ein FU dafür. Aber er meint halt so, wenn sie haben willst, nimm sie. Und da habe ich halt auch gedacht, die brauchen halt unendlich lange, bis sie einen Schnitt machen.
Ja.
Aber wenn ich da in der Werkstatt bin, ist es mir in der Regel, wenn ich andere Sachen nebenbei mache, kann die ja von mir aus den ganzen Tag laufen für 5 Mosaik-Damast-Schnitte durch dicken Barren, ne?
Ja. Ja, die funktioniert, also das ist ja praktisch immer 2 Wege vor und zurück und in der Zurückbewegung schneiden die ja nicht, ne? Also das, oder in der Vor. Ja, je nachdem. Ich habe mir damals auch aus so einem Blatt so eine große Machete gemacht. Das war, wo ich angefangen habe, 2015 oder so, 2016, keine Ahnung.
Oder ist aber ein großes Blatt gewesen, oder?
Schon? Also eine richtig fette.
Von der ich rede, die hat so ein, das sieht quasi aus wie so eine Handmetallsäge,
nur halt
gesteuert.
Oh nee, also ich rede schon von einer. Blatt. Nee, ich rede schon, da war das Blatt. Boah. 50, 60 Zentimeter oder so.
Boah. Das.
Ja, das war so richtig groß.
Also das ist so.
Ach, so eine kleine eher.
Ja, das ist, was würde ich sagen? Ja, gut, 30, 40 Zentimeter lang könnte es auch sein, aber halt maximal 2 Zentimeter hoch oder so, würde ich jetzt schätzen.
Aber also schon eher ein kleines. Das ist so verrückt, da haben die damals einfach 380 Watt Motoren, 3 Phasen gemacht. Es ist, das oder? Ist,
ich check's gar nicht, gell?
Das war so oft Standard bei so alten Maschinen. Ja, also verrückt. nicht mal ein Kilowatt und dann 3 Phasen.
Und das war halt auch wieder, das ist aber wieder typisch ich, weißt du, dass ich damals zum Elektriker gesagt habe, nö, Stachschuh
brauche ich nicht.
Nö, brauche ich nicht, die Bandschleife hängen eher mal Fuß, so passt schon.
Ja, das kenne ich aber zu gut. Fällt
mir aber gerade ein, was nochmal ein bisschen ein Punkt ist. Ich würde eigentlich gern hinten in den Schleifraum nochmal einen 4. Stromkreis legen.
Oh.
Für den Bandschleifer, dass jeder Schleifer an einem eigenen FI hängt.
Ja.
Dann müsste nochmal der Elektriker kommen und das anschließen. Dann könnte ich eigentlich mal fragen, wie es aussieht mit Starkstrom, ob man das vielleicht doch machen könnte.
Guter Punkt. Was ich noch einhaken wollte, weil du vorhin mit der Platte geregelt hast vom Bandschleifer. Ich habe ja jetzt auch Kief eine Vollhartmetall oder Carbide, je nachdem, wie man es nennen will, Platte bestellt und dann lag die halt so ewig rum und dann dachte ich, wie mache ich die fest und keine Ahnung und mache ich unten so eine Stufe hin, aber dann habe ich sie mal an die Platte hingehalten vor meinem Radiusmaß und dann ist die halt so 2 Zentimeter länger als die Platte überhaupt und ich mir so, scheiße, da kannst du ja nichts irgendwie, Mann, egal. Und dann hat es mich am Samstag oder so gepackt, glaube ich. Freitag oder Samstag. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss die Platte vom Radiusmaster nochmal abfräsen, weil durch diese ständiges Laufen nutzt die sich ja auch ab, ne? Meistens oben, unten.
Ja.
Und in der Mitte wird die auch wellig. Und da hast du richtig gesehen, dass die da an der oberen Seite und unteren Seite, also obere Rolle, untere Rolle, so richtig abgeschliffen war, ne? Durch dieses Trägermaterial, trotzdem, durch dieses Leinematerial hat ja auch irgendeine Abriebswirkung, aber dass es dann so extrem ist, klar, auf die Dauer und auf die Bänder, wo da durchgehen, das ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Und dann habe ich die auf die Fräse gepackt, so minimal abgefräst, so ein paar Zehntel nur. Also nicht komplett, weil dann, da sind schon die Löcher rausgekommen, wo die von hinten verschraubt wird, ne? Wollte ich jetzt nicht zu viel wegschleifen. Und dann dachte ich, komm, ich probiere es einfach aus. 2K Epoxidharz drauf, verteilt, dünn. Dann die Platte draufgelegt, nur so ein bisschen festgeklemmt, damit sie nirgends hinschwimmt. Aber nicht, dass du halt einen Kleber rausdrückst oder so. Dann aushärten lassen. 10, 15 Minuten. Und dann habe ich noch gegoogelt, was dieser Epoxidharzkleber aushält. Aber ich habe auch selbst auf der Firmen-Homepage habe ich keine Infos gefunden, Temperaturen oder so, nur Schlagfestigkeit und so, was mir in dem Fall auch egal war. Aber egal, ich habe gesagt, komm, ich probier's einfach. Habe sie draufgeschraubt und so ein Patty geschliffen, glaube ich. Und das ist halt crazy, was das für ein anderes Schleifgefühl ist, ne? Beziehungsweise du merkst halt erstens mal, dass sie halt komplett wie soll man sagen, komplett eben ist, also vom Schleifbild her, ne? Anders als jetzt die eingeschliffene Platte vorher. Und was auch interessant ist, die Kanten links, rechts, weil die sind ja eigentlich scharfkantig, ne? Mhm. Und so eine normale Platte hat immer so ein bisschen Radius mit der Zeit und so. Und aber an den, wenn du dann vor allem mit einem Fallguide dran schleifst, dann hast du halt so ein richtig schönes Schleifbild an der Kante vom Fallguide, was mir dann auch aufgefallen ist, und auch eine bessere Kontrolle drüber, wie das dann aussieht. Links und rechts. Und klar, musst du den Band immer ein bisschen einstellen, damit es genau an der Kante läuft, aber ich finde es krass, dass es dann doch einen Unterschied macht, auch vom Feeling her, wie du das schleifst. Du hast es wahrscheinlich bei deinen Glasplatten auch einen Unterschied gemerkt am Anfang, voll, oder über die Zeit. Und das ist halt bei der Platte auch richtig crazy. Also von der Hitze her finde ich es auch okay. Musst du halt jetzt ein bisschen aufpassen, ob sich der Kleber nicht irgendwann, ob der irgendwann Schau sagt, und dann hast du ein Problem, glaube ich. Aber dann wird es wahrscheinlich eher vorher das Band zerreißen, bevor es irgendwie einklemmt. Aber ich bin sehr positiv überrascht. Die 109 Euro oder so haben sich auf jeden Fall gelohnt. Und auch beim Finishen von dem Nakiri hatte ich es schon drauf. Und das ist ein ganz anderes Schleifbild, wie gesagt. Du kannst auch ganz anderes korrigieren, wenn du irgendwelche Schnitze reingeschliffen hast oder so. Echt krass, also richtig nice. Auf den Pavel passt sie leider nicht. Da ist es ein bisschen zu eng, die obere und untere Rolle zur Platte. Aber ich bräuchte jetzt aber auch keine zweite, glaube ich. Wenn die auf dem Radius Master läuft, dann ist es okay genug. Da wollte ich jetzt eh nochmal neue Rollen bestellen bei Angele, damit der auch wieder fit ist. So ein neues Rollenpaket obendrauf, so ein für den Revolver, kostet, glaube ich, auch 300 Euro oder so.
Oh.
Ja, diese gummierten Rollen sind scheiß teuer. Oder 170. Also 180, glaube ich schon, 340 war jetzt übertrieben. Aber 180 auf jeden Fall, diese drei Rollen zum Reinschrauben mit Lagern. Aber musst du halt mit der Zeit machen. Die nutzen sich ja dann doch auch schneller ab als so eine Alurolle oder so, ist ja klar. Das ist klar. Aber nee, ich bin echt zufrieden. Ich werde noch berichten in der Zukunft, wie sie sich so verhält. Aber dann habe ich sie so eingestellt, dass es nur minimal am Band Kontakt hat, und jetzt läuft der Bandschleifer schön dran vorbei an der Platte, je nach auch nach Bandwechsel immer noch gut, und ja, bin zufrieden soweit, genau. Jetzt kann es losgehen, jetzt habe ich noch neue Bänder bestellt, bist auch wieder bei einem vollen Set, 40, 80, 120, 220, 360, jeweils 12 Stück, 200 Euro.
Ja.
Aber ist okay eigentlich, ne?
Ja, ich meine, das sind letztens für 450 Euro Bänder bestellt.
Ja. Das ist völlig okay, aber das muss man sich halt auch immer im Hinterkopf behalten, geil, dass das halt auch scheiße teuer ist. Schleifbänder.
Ich fand es so krass, wie Joa erzählt hat, er nimmt ein Schleifband für eine Seite.
Das ist crazy, ja.
Das ist crazy.
Ja. Nee, das ist schon verrückt. Ey, alright. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Dieses Mal ja zweimal hintereinander, wegen der verschobenen Folge mit Johannes, aber auch mal eine kleine Abwechslung. Und vielen Dank. Wenn ihr uns supporten wollt, so rum, könnt ihr das machen auf Patreon. Da könnt ihr 2 Euro da lassen und jedes Mal, wenn die Folge rauskommt, die einen Tag früher hören, inklusive der Aftershow. Und ansonsten könnt ihr uns gerne bewerten oder einen Kommentar da lassen auf Apple Podcast oder auf Spotify. Genau.
Trotzdem natürlich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, das auf jeden Fall auch. Sorry. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Zuhörerschaft ist ungebrochen, habe ich zuletzt gesehen in der Statistik. Dann nochmal vielen Dank dafür. Das kriegt man so immer gar nicht so mit, ne? Es geht halt einfach raus und dann ist es da und hat mal 1-2 Likes auf den Instagram-Post und das war's dann auch, aber das dann doch. Ich glaube, wir haben so monatlich so 1300 Downloads, was schon amtlich ist, sag ich mal. Und wir haben Jubiläum, ne? Nächsten Monat.
Stimmt, im Mai wieder, ne?
Ja. Ja.
So live. Ich erinnere mich. Eieiei. Es sind jetzt doch echt schon ein paar Jahre zusammengekommen, ne?
Scheiße, ich vergesse es jedes Mal, aber
4 oder 5?
Warte. Genau, das 5? Ist es.
Warte mal.
Wann 5,
war die
ne?
Live? War die nicht 20? Oh,
ich bin, also, ich kann es dir genau sagen, es sind 5 Jahre, Tim.
Ja, sehr gut.
Oh, fuck.
Das ist crazy.
Das ist crazy, am 24.05.21. Das ist immer noch insane. Das ist echt krass. Muss ich erstmal verarbeiten, ne? Es ist eigentlich, als ob wir, keine Ahnung, vor 2 Jahren angefangen hätten oder so, aber dass es 5 Jahre sind.
Ja.
Crazy. Alright. Krass, ey, da können wir eigentlich fast auf der Knife-Jubiläum feiern. Ja. Naja, okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns jetzt gleich noch in der Aftershow. Ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal, ne?
Diskussion gerne im Discord.
Ja, ich bin gespannt, ob es da irgendwelche Feedback gibt auf unsere Hot Takes dieses Mal. Ja, gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao, ciao.
Tschüss.